This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
Servus miteinander. Die Länderspielpause neigt sich dem Ende zu. Am Wochenende gibt's wieder Bundesliga-Fußball und es gibt eine neue Folge Mir san 4. Heute mit Florian Plettenberg. Hi, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und mit Kerry Hau. Grüß dich. Grüße nach Unterföhring.
Guten Morgen.
Wir sprechen heute natürlich ein bisschen über das DFB-Team, eben wegen der Länderspielpause mit einem kleinen Fokus auf die Bayern-Spieler. Wir sprechen auch über mögliche Transfers, über das Thema Vertragsverlängerungen und wir wagen schon mal einen kleinen Vorausblick auf das Spiel am Samstag gegen Freiburg. Folge 27. Auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern-Podcast von Sky Sport.
Ihr beiden, ihr dürftet ja beim DFB jetzt auch mit vor Ort sein. Ich bleibe mal kurz bei Montagabend beim 6:0 gegen die Slowakei. Wart ihr überrascht, dass es am Ende dann so souverän, so klar war?
Nein, es war sicherlich ein Spiel, wo man davon ausgehen konnte, dass Deutschland Favorit ist. Ich war überrascht davon, wie sie sich wirklich gepusht haben, wie sie wirklich auch Ansätze gezeigt haben, dass man das Gefühl hatte von außen, okay, ja, da ist ein Julian Nagelsmann an der Seitenlinie. Das war meiner Meinung nach eines der besten Spiele unter Nagelsmann als Bundestrainer. Und die Mannschaft hat erneut gezeigt, dass wenn sie wollen, dass wenn man füreinander einsteht, wenn sie die Basics beherrschen, wie es ja Oliver Baumann auf der PK zuvor sagte, wenn sie das angehen, dass sie auch um verloren gegangene Bälle, schier verloren gegangene Bälle kämpfen, die weggrätschen, die zurückgrätschen, die Zweikämpfe annehmen. Wenn ein Wirtz wieder Außergewöhnliches macht, dann sind sie in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen und dann eben auch Slowakei mit 6:0 zu besiegen.
Kerry, ist das schon so ein bisschen das, ja, sag?
Ja, ich war schon ein bisschen überrascht von dann auch der Art und Weise. Plätti hat es gesagt, von der ersten bis zur letzten Minute gab es selten mal wieder so einen Vollgasfußball. Das hat mich so ein bisschen an die Heim-EM auch erinnert, von der Euphorie her, vom Enthusiasmus her. Das ist alles so ein bisschen nach unten gegangen, fand ich, nach den Nations League-Spielen im Sommer gegen Portugal und Frankreich. Da waren wir schlecht. Und dann gab es danach eigentlich viele Spiele, da hattest du den Eindruck, okay, fragiles Gebilde, keine richtige Mannschaft auf dem Platz. Und jetzt hat dieses Spiel auch wieder gezeigt, dass mit mannschaftlicher Geschlossenheit alles geht. Und natürlich auch die Wichtigkeit von Joshua Kimmich, wie der wieder reingekommen ist, hat sich fit gemacht, hat wie Nico Schlotterbeck auf die Zähne gebissen. Und die beiden haben der Mannschaft sehr gut getan. Und dann war es vorne natürlich mit der individuellen Qualität auch klar, dass du zu Chancen kommst. Slowakei für mich aber eine brutale Enttäuschung. Also die waren auch überhaupt total überfordert mit Ball, aber auch gegen den Ball. Trotzdem Hut ab an die deutsche Mannschaft und so muss es weitergehen. Aber ich bin jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, ja, wir holen jetzt den Titel. Also das muss jetzt konserviert werden, das muss beständiger werden und dann haben wir eine gute Chance, auch eine gute Rolle zu spielen nächstes Jahr beim Turnier.
Plätti, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass es ist ja hier im Bayern-Podcast, dass es diese Bayern-Achse gibt, das eine Tor auch, Goretzka auf Pavlovic war es, glaube ich, und dann Tor Gnabry, zeigt einfach aus meiner Sicht, dass so eine Achse einem gut tut, dass sie die Abläufe kennen, ja, dass sie sich einfach blind verstehen auf dem Platz. Wie siehst du es?
Ja, die Bayern-Achse ist wieder da, dass die Bayern-Achse, von der Karl-Heinz und Uli nachts träumen, wenn sie ins Bett gehen und morgens aufstehen, die wollten sie mal haben, die hatten sie ja jahrzehntelang, dann gab es ja mal irgendwann eine ganz starke Leverkusen-Achse, eine ganz starke Dortmund-Achse, dann kann ich mich erinnern, gab es Länderspiele, da waren nur zwei, drei Bayern-Spieler in der Startelf und jetzt hat sich das Blatt gedreht und ich bin davon überzeugt, dass Julian Nagelsmann auch bei der Weltmeisterschaft auf eine ganz starke Achse setzen wird und wir mit mindestens mal bis zu fünf Bayern-Spielern in jeder Startelf-Variante rechnen können. Gibt sicherlich noch auch hier und da Luft nach oben, auch im Zusammenspiel der Bayern-Spieler untereinander. Aber die Bayern-Achse, Kimmich als Rechtsverteidiger, Goretzka, Pavlovic, Gnabry, Musiala kommt zurück. Die hat es schon in sich, Jonathan Tah freilich nicht zu vergessen. Das wird auch die Achse sein, auf die Julian Nagelsmann setzt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Nagelsmann bei der Weltmeisterschaft auf Leon Goretzka setzen wird, im Zentrum neben Pavlovic, wenn der sich nicht verletzt, wenn der fit bleibt, weil die Kimmich-Diskussion, die ist jetzt hundertprozentig ein für alle Mal beendet. Kimmich wird weiterhin Rechtsverteidiger bleiben.
Wie wichtig ist er aus deiner Sicht als Leader? Ist er gerade, nimmt er so wieder, finde ich, sehr diese Rolle ein, sowohl bei der Nationalmannschaft als auch bei den Bayern?
Beeindruckend. Nicht nur der Bart, der irgendwie manchmal sprießt, wenn er das Gefühl hat, er müsste noch mehr Kapitän sein als vorher. Kerry und ich waren ja danach in der Mixzone in der Red Bull Arena. Hat vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm, aber die Mixzone war übrigens bei der Busankunft und Busabfahrt. Also wir waren dann zwischen Abpfiff und der Busabfahrt, vergingen circa 2,5 Stunden bei 3 Grad draußen auf irgendeinem asphaltierten Rundweg am Stadion, wo die Spieler dann kamen. Und Kimmich kam ganz zum Schluss und auch wie der spricht, was der für eine Akzeptanz hat in der Mannschaft, wie die Mitspieler über ihn reden. Woltemade hat gesagt, ey Leute, das ist ein Leader, der schickt mir nach jedem Tor, das ich bei Newcastle schicke, schickt er mir eine WhatsApp-Nachricht. Aber auch die Situation auf dem Feld, ich kann mich erinnern, diese eine Szene, wo er da rechts reingrätscht, holt sich den Ball, flankt. Keiner hat in dieser Mannschaft eine solche Flankenqualität wie Kimmich. Das ist ein unglaublicher Anführer. Und der ist in einer absolut unfassbaren Weltklasseform.
Woltemade meinte eben, Kimmich schickt ihm dann immer Fritzle-GIFs oder Memes. Finde ich lustig. Also Fritzle, was ist es eigentlich? Krokodil, das Maskottchen des VfB Stuttgart. Kerry, du hast wahrscheinlich nichts dagegen zu setzen, argumentativ, inhaltlich. Kimmich einfach gerade wahnsinnig wichtiger, wahnsinnig gefragter Mann.
Nee, wir sind ja auch oft talentiert darin, unsere eigenen Spieler in Deutschland so ein bisschen schlecht zu reden oder schlecht zu machen. Aber bei Joshua Kimmich fällt es, glaube ich, den größten Kritikern schwer, weil er einfach unglaublich stark ist erstmal mit dem Ball, aber auch gegen den Ball. Plätti spricht die Grätsche an. Der verkörpert einfach alles, was es braucht, um auch ein Leader zu sein. Und hat das wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und ja, ist dann auch nicht selbstverständlich, noch ganz spät, er kam als Letzter aus der Kabine, nochmal zu uns zu kommen. Die DFB-Medienvertreter haben schon zu uns gesagt, jetzt spricht keiner mehr. Und dann kam der Kimmich aus der Kabine. Die Mannschaft hat ja noch ein bisschen gefeiert. Gab ja auch eine riesige Pizzalieferung von L'Osteria. Das ist jetzt hier keine Schleichwerbung, aber das hat ja jeder gesehen, dass da die Packung reinkam. Der Kimmich hat dann danach noch sich die Zeit genommen für uns und hat wieder klare Worte gefunden, hat auch den Bundestrainer ein bisschen verteidigt für die Entscheidung auch in den letzten Wochen, letzten Monaten, hat gesagt, er stand auch unter Druck, hat es jetzt aber sehr gut gemacht mit inhaltlichen Argumenten und das passt aktuell, es ist eine gute Mannschaft, aber nochmal, das muss jetzt einfach bestätigt werden, das hat Kimmich auch gesagt, das muss die Basis sein, so eine Leistung, um dann auch bei der WM eine wirklich wichtige Rolle zu spielen.
Und du merkst natürlich Kimmich auch an, ich meine, die haben, oder viele von den Jungs haben 2018 Russland vergeigt, viele von denen, und Kimmich ja auch voran, hat das ganze Dilemma in Katar miterlebt, als es da mehr um irgendwelche politischen Statements in der Kabine ging und außerhalb und gar nicht mal so sehr um den Sport, Fluggänse, dies, das. Aber Kimmich hat den unglaublichen Hunger auf eine geile Weltmeisterschaft. Und diese Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada, die größte aller Zeiten, 48 Nationen, man merkt, da ist irgendwas. Also ich habe ein ganz anderes WM-Gefühl als vor Katar. Ist ein ganz anderes Gefühl als sogar vor der Heim-EM, finde ich. Diese Weltmeisterschaft, das ist jetzt schon auch in den Köpfen, in den Körpern, in den Aussprachen der Spielern angekommen.
Ja, es ist einfach auch was anderes. Hat man das Gefühl, Katar natürlich damals die Diskussionen, ich mache es jetzt nicht wieder auf. Klar, jetzt hast du da in den USA auch jemanden, der eventuell Probleme machen könnte. Wir hoffen mal, dass er friedlich und einigermaßen ruhig bleibt. Und dann noch kurz apropos WM.
Meinst du Ronaldo, oder? Meinst du Cristiano Ronaldo?
Genau der, sonst fällt mir auch keiner ein. apropos WM noch, wie wichtig denkt ihr, kann Leroy Sané werden? Seid ihr überrascht, dass er, ich sag jetzt mal, trotz des Galawechsels direkt wieder so in Form ist, so wichtig ist?
Auch das war von Joshua Kimmich gut, dass er nach dem Spiel dann auch nochmal Leroy so ein bisschen in den Arm genommen hat und gesagt hat, hier eigentlich von der Physis her mit der beste Spieler, den wir haben, also das, was er jetzt gezeigt hat, dann eben auch zu belohnen mit nochmal einem Ritterschlag des Kapitäns. Auch das spricht für Kimmich. Sehr lobende Worte über Sané, den kann ich mich grundsätzlich anschließen, aber das weiß Leroy auch selbst, der muss das einfach konstant liefern. Also es bringt jetzt nichts, klar, Luxemburg, Slowakei, alles schön und gut. Er hat diese Chance jetzt genutzt. Nagelsmann hat gesagt, es gibt nicht mehr viele Chancen für ihn. Und das hat er sich zu Herzen genommen. Aber wie gesagt, das muss jetzt einfach bestätigt werden. In meinem WM-Kader ist er. Ich finde ihn einfach von den Fähigkeiten her, von der Physis her, von der Erfahrung her, musst du ihn eigentlich mitnehmen. Aber klar, es gilt, das Ganze auch zu bestätigen und meistens dann oder im Idealfall eher in der Champions League als in der Super League.
Ist er in deinem Kader auch, Plätti?
Ja, hundertprozentig. Das ist ein geiler Typ. Das ist einer, der hat auch die Akzeptanz in der Mannschaft. Kerry hat ja fast noch Understatement gemacht. Ich weiß noch, ich stand ja neben Kerry, als Kimmich das gesagt hat. Kimmich hat ja, glaube ich, sowas gesagt wie, er kennt keinen Spieler, der ein solches physisches Paket mitbringt wie Leroy Sané in puncto, glaube ich, Sprint, Tempo, Zugkraft und so hat er ja, glaube ich, genannt. Aber wir haben das ja, nochmal, wir drei, wir vier, wir begleiten ihn ja schon seit vielen Jahren. Wir hatten ja schon oft diese Momente, wo wir gesagt haben, Mensch, das war er, dieser Weltklasse Sané. Und zwei Tage später hast du dich wieder gefragt, ja, wo ist er hin? Und ja, Slowakei, gut, er hat auch, glaube ich, den Arschtritt von Nagelsmann verstanden. Wenn wir bei der Weltmeisterschaft den Sané sehen, den man auch in Ansätzen gegen die Slowaken gesehen hat, nicht nur das, was funktioniert hat, der hat ja auch wirklich, finde ich, auch gut gegen den Ball gearbeitet, dann ist es ein Unterschiedsspieler, dann ist er Stammspieler in dieser Mannschaft und dann ist er aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Aber es reicht eben nicht nur, das nur einmal zu zeigen, sondern er muss es auch mal jetzt wirklich am Stück zeigen. Und ganz interessant, wir haben ja dann am Mittwochabend das große Interview mit George Gadi, einem Berater im türkischen Fußball, der maßgeblich in den Sané-Deal involviert war zu Galatasaray, der sprach ja dann auch mit dem alten Berater, mit Christian Schmid, mit dem neuen Berater, mit Pini Zahavi und Max Bielefeld. Und der erklärt in diesem Interview, das laden wir auch auf YouTube hoch, sehr, sehr gut, warum Galatasaray sich wirklich mit Sané beschäftigt hat. Dass die Monate, bevor wir auf den Trichter kamen, schon an Sané dran waren. Weil der Trainer von Galatasaray gesagt hat, der bringt Attribute mit, der hat einen Charakter, der hat Fähigkeiten, die will ich haben. Und deswegen war er das Top-Target von Galatasaray. Also lohnt sich für alle, die es mit Sané halten und im türkischen Fußball, da mal reinzuhören. Aber es hat einmal mehr gezeigt, was Sané kann und warum man ihn auch gerne in der Mannschaft hat.
Wir dürfen nicht vergessen, gerade auch bei Sané, mit Blick auf die, also Rückblick auf die Heim-EM, er war auch nicht richtig fit. Er hatte da diese Schambein-Thematik, die hat er monatelang mit sich rumgeschleppt. Und das ist jetzt auch entscheidend für das Turnier, dass nicht nur ein Sané fit ist, sondern dass auch ein Havertz wieder in die Spur kommt, dass ein Musiala wieder in die Spur kommt. Da ist noch Zeit vorhanden, das ist auch gut so. Also wenn morgen WM wäre, dann würde ich uns nicht jetzt zu den absoluten Top-Favoriten zählen. Aber diese Spieler, wenn die wieder richtig in Form kommen, auch ein Toni Rüdiger, der an sich den Anspruch hat, auch Abwehrchef zu sein, auch wenn es für ihn schwer wird, weil Tah und Schlotterbeck funktionieren, dann haben wir eine gute Chance. Also es ist wichtig, dass die Jungs auch bei 100% sind. Das ist nach so einer langen Saison immer schwierig dann zu sagen. Vielleicht ist dann sogar der Wechsel von Sané in die Super League ganz gut, weil es eben nicht so intensiv jetzt zugeht wie beispielsweise Premier League oder Bundesliga, ohne die Super League jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar im Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Ich habe noch einen Aspekt zum Thema WM. Es interessiert mich. Es ist jetzt, hat jetzt nichts mit Fakten zu tun, aber was ist euer Gefühl? Wer steht bei der WM zwischen den Pfosten?
Ja, stand jetzt Oliver Baumann. Oliver Baumann ist für mich in den letzten Monaten einer der konstantesten Nationalspieler gewesen. Also ich verstehe diese Pille-Palle-Diskussion eh nicht. Manuel Neuer, nochmal, Manuel Neuer muss qua seiner Karriere, Leistungen und seiner Erfahrung im Tor stehen. Darüber braucht man nicht sprechen. Und ich würde mir aus deutscher Sicht, aus Fansicht auch wünschen, dass Manuel Neuer noch spielen würde. Aber er spielt eben nicht mehr, weil er aus eigenen Stücken zurückgetreten ist. Er ist zurückgetreten. Und insofern gibt es die Diskussion derzeit nicht. Es gibt die Diskussion auch nicht für Julian Nagelsmann. Und Julian Nagelsmann wird, wenn sich in der Torwartkonstellation nichts mehr verändert und selbst dann, wenn Ter Stegen nicht mehr zurückkommt oder nicht auf Spielzeit kommt in der Rückrunde, er wird nicht bei Manuel Neuer anrufen, weil er hat zum einen einen 100%igen Bund zu Oliver Baumann, die kennen sich seit Jahren. Und Oliver Baumann, das muss man jetzt auch wirklich mal sagen, spielt wirklich sehr, sehr gut. Am Ball, hui, ja, da ist er sicherlich nicht der Beste, der Stärkste. Aber ich sehe keinen Grund, aktuell Oliver Baumann aus dem Tor zu nehmen.
Er hat auch eine unglaublich hohe Akzeptanz in der Mannschaft. Wenn du dir mal die Posts von Joshua Kimmich ansiehst, dann siehst du fast unter jedem Post einen Hashtag zu Null Olli, wenn er zu Null spielt. Also der hat eine unglaublich hohe Akzeptanz in der Truppe. Trotzdem, in meinem Kader wäre auch Manuel Neuer, weil er für mich einfach der beste Torwart in Deutschland ist und wahrscheinlich immer noch zu den Top 3 in der Welt zählt.
Aber jetzt muss man natürlich sagen, wenn wir dann den Kader nominieren, gut, nochmal, der ist zurückgetreten, aber man könnte jetzt auch einen Toni Kroos mit reinnehmen, aber der ist halt auch zurückgetreten. Ne? Also es ist halt, deswegen, ich finde die Diskussion so ein bisschen absurd. Ich glaube ehrlicherweise, dass ein Manuel Neuer jetzt zu Hause sitzt am Tegernsee und denkt sich, Mensch, leck mich am Arsch, das wird ja die geilste WM aller Zeiten. Und der wird sich auch daran erinnern, dass er, wie viel WM hat er gespielt? Dreimal mindestens, oder?
Vier.
So, vier, genau, ist er Weltmeister geworden. Also der wird sich wahrscheinlich auch ärgern, wird sich denken, oh Mensch, vielleicht bin ich ein Stück weit zu früh zurückgetreten, weil ich glaube, es gibt nichts Größeres, als sich mit einer Weltmeisterschaft in Amerika, Mexiko, Kanada zu verabschieden, weil das hat keiner der Spieler jemals erreicht, so ein großes Turnier zu spielen. Gut, jetzt kann man sagen, Brasilien, ne, was soll da noch kommen? Aber ich glaube schon, dass der ein oder andere, der nicht mehr dabei ist, Bock hätte, diese Weltmeisterschaft zu zocken.
So, letztes Bischthema sozusagen noch, Thema U21, Tom Bischoff, Lennart Karl, beide am Start. Wie habt ihr sie verfolgt? Seht ihr auch realistische Chancen, dass sie eben dann bald mal bei der A-Nationalmannschaft dabei sind, regelmäßig, und dass sie dann eben auch auf den WM-Zug mit aufspringen können? Kerry, du nickst schon.
Ja, also ich fand Tom Bischoff jetzt sehr stark, auch schon beim letzten Lehrgang in Belfast konnte ich ihn auch live sehen, wie er immer die Bälle gefordert hat. Da hast du auch das Gefühl, das ist so ein kleiner Kimmich, also noch lange nicht auf dem Niveau, aber jemand, der immer den Ball haben will, der gierig ist auf Tore, auf den Erfolg, und das hat er auf jeden Fall jetzt gezeigt und nochmal unterstrichen, Hattrick gemacht, hat dann auch erstmal in Harry Kane-Manier sich alle Unterschriften abgeholt von den Jungs. Also das ist für mich ein Spieler, der durchaus Chancen hat, noch drauf zu springen. Nagelsmann hat ihn sich ja auch schon angeschaut. Ob er dann wirklich ins Profil passt, das wird sich zeigen. Aber es ist ein Linksfuß, es ist ein bisschen ein anderer Spielertyp als jetzt die meisten zentralen Mittelfeldspieler, die wir eben in der A-Nationalmannschaft haben. Dem gegenüber steht natürlich ein weitaus noch erfahrener Spieler auf dem Niveau, Angelo Stiller, der jetzt auch nicht dabei war. Also gerade da im Mittelfeld bin ich gespannt. Pavlovic für mich auch gesetzt, und dann ist eben die Frage, wer spielt dann neben Alex auf der Position. Felix Metscher gefällt mir auch gut. Hassan Ultraogo, hervorragend jetzt auch gespielt. Auch ein U21-Spieler, also auch jemand, den wir auf jeden Fall weiter auf dem Schirm haben werden. Und Lennart Karl, ja, er hat dieses Freche, dieses Rotzfreche im positiven Sinne, und deswegen ist es für mich auch neben seiner Qualität, aber er strahlt auch was aus, er strahlt Selbstbewusstsein aus, er kommt mit seinen 17 Jahren zu uns in die Mixzone und redet mit uns, haut auch mal was raus, und das finde ich sehr, sehr gut, und deswegen würde ich ihn mitnehmen. 2022 war auch ein Youssoufa Moukoko dabei, als ganz junger Spieler damals. Deswegen, also es ist immer gut, auch so Jungs, wenn sie auch die Qualität mitbringen, und die bringt Lennart mit, dann auch mitzunehmen mal.
Tom Bischoff halt auch schön variabel einsetzbar, nicht nur bei den Bayern, theoretisch natürlich auch bei der Nationalmannschaft, hat auch als Linksverteidiger schon gute Spiele gemacht. Jetzt für die Bayern Wahnsinnstor vorbereitet gegen Leverkusen mit einem sehr, sehr starken Pass. Also bringt dann auch nochmal oder brächte auch nochmal ein bisschen Variabilität auch mit rein. Dann lasst uns mal über das Thema Verträge sprechen bei den Bayern jetzt rein. Es ist immer eine Frage, die auch immer wieder aus der Community kommt, unter anderem von Dominik jetzt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach abwechselnd mal ein paar Namen durch. Pletti, ich fange bei dir mal an und bei Kollege Serge Gnabry. Interessiert die Fans in den vergangenen Wochen, Monaten in sehr, sehr guter Form. Wie sieht's bei ihm und der Zukunft aus?
Persönliche Meinung, ich würde mit ihm verlängern. Info, Bayern will verlängern, Gnabry will verlängern. Ich bin davon überzeugt, dass sie es machen werden. Zu reduzierten Bezügen, weil auch Gnabry, das ist keiner, der jetzt auf den letzten Euro pocht. Gnabry hat ausgesorgt für 8 Leben und ist ja jetzt schon im Gehalt einer der Topverdiener. Ne? Das muss man aber auch immer relativieren. Also jetzt kann man wieder sagen, oh Mensch, was hat der Brazzo da gemacht? Also diese Diskussion finde ich komplett lächerlich. Gnabry, Goretzka, Kimmich, Coman, die haben ja damals alle verlängert, als die Bayern in 2 Wochen 7 Titel gewonnen haben. So, und haben in einer absoluten Situation der Stärke verlängert. Und Gnabry war zu dieser Zeit an seinem Peak des Schaffens. Auch wenn es Corona-Zeiten waren, meine ich mich erinnern zu können. So diese 17, 18 brutto, die würde er nicht mehr bekommen. Da pocht er aber auch nicht drauf. Aber der spielt lieber für 10.000 Euro beim FC Bayern, anstatt jetzt nochmal irgendwas Exotisches zu machen. Bin ich felsenfest von überzeugt. Und er ist auch in der Mannschaft total anerkannt. Deswegen, ich gehe davon aus, Bayern wird mit Gnabry über 2026 hinaus verlängern, bis mindestens mal 2028.
Kerry, Leon Goretzka war gefühlt schon so gut wie weg. Wie ist bei ihm jetzt der Stand? Gibt es in Zukunft bei den Bayern oder ist es dann irgendwann tatsächlich mal auserzählt?
Ja, so ein Leon Goretzka mit seiner Qualität ablösefrei ziehen zu lassen, das wäre jetzt nicht der erste Spieler, der dann ablösefrei gehen würde. Auf der anderen Seite verdient er natürlich auch viel Geld. Plätti hat es ja auch berichtet, wir haben es berichtet im TU, dass die Tendenz eher dahin geht, den Vertrag nicht zu verlängern, dass die Bayern da auch was Neues machen wollen im Zentrum, dass sie natürlich auch mit Bischof jetzt einen Spieler haben, der dann an der Seite von Alex Pavlovic auch aufblühen kann. Kimmich spielt bei den Bayern im Zentrum, es ergibt dann schon, das würde Sinn ergeben, da auch dann diesen Spielern die Möglichkeit zu geben, gerade den Jüngeren, zumal sie auch noch ganz interessante Spieler in der Jugend haben, die vielleicht da mal reinstoßen können, vielleicht aber auf dem Transfermarkt noch was machen. Goretzka, ja, könnte den Verein dann im kommenden Sommer ablösefrei verlassen. Anders als Gnabry, da würde ich auch gerne noch einen Satz zu sagen. Ich finde es auch spannend, weil ja oft viele sagen, der ist dann zu alt, um auf dem Flügel noch zu spielen. Er spielt ja auch gar nicht mehr auf dem Flügel und ich finde die Veränderung seines Profils finde ich sehr spannend, weil er viel häufiger jetzt durchs Zentrum kommt und da ist dann eben entscheidend die Abschlussstärke und die bringt er mit und er ist, ja, ein Spieler hat mal zu mir gesagt, im Training macht er gefühlt jeden Ball halt rein. Im Spiel jetzt zuletzt nicht immer, aber es ist ein unglaublich abschlussstarker Spieler. Mit seiner Erfahrung, mit seiner Akzeptanz in der Truppe macht es für mich auch Sinn, den Vertrag zu verlängern.
Die große Frage wird halt auch ein Stück weit sein, wie teuer wird die Innenverteidigung? Sprechen wir gleich noch über Dayo Upamecano. Da können wir auch gleich überleiten, weil wenn die Bayern genötigt sein werden, auf IV was richtig Teures zu holen. Sagen wir mal, XYZ brechen weg und am Ende bleibt Schlotterbeck. Dann wird Schlotterbeck richtig teuer werden für die Bayern. Und wenn sie sich dann vielleicht noch festlegen, okay, jetzt im Sommer ist es aber wichtig, einen Kane-Backup zu holen oder einen, den wir ranziehen können, weil sie Jackson ziehen lassen und der dann auch wiederum Geld kostet, können wir nicht hundertprozentig ausschließen, dass Goretzka vielleicht nicht doch nochmal verlängert wird zu reduzierten Zügen. Also es ist de facto einfach noch nicht entschieden, weil Leon Goretzka ist einfach auch noch hundertprozentig zu früh. Wir haben jetzt den 19. November, da verstreicht noch sehr, sehr viel Zeit ins Land. Aber Kerry hat es gesagt, auf dieser Position ist eben ein auslaufender Vertrag wie der von Goretzka auch eine Möglichkeit, etwas umzubrechen. Und auch selbst ein Leimer kann ja diese Position bekleiden. Bischof, Pavlovic, Kimmich. Kimmich und Pavlovic sind eh gesetzt.
So, wer nicht immer gesetzt ist, ist Rafael Guerrero, auch immerhin schon 31 Jahre alt. Was sind unsere Infos? Was ist euer Gefühl bei ihm?
Bei Guerrero ist die Sachlage relativ einfach. Kompanie liebt diesen Spieler. Er liebt diesen Spieler. Die haben eine unglaublich starke Verbundenheit bei Kompanie intern auch zu Max. Sagt, pass auf, der kann LV. Der kann ZDM, also der kann die 6, der kann die 8, der kann die 10, der kann sogar links außen. Also er hat ja das Grimaldo-Profil. Aber Guerrero hat natürlich jetzt schon in den letzten Jahren bei Bayern nachgewiesen, dass wenn er fit ist, er super verlässlich ist. Ich bin Guerrero-Fan, habe ich ja schon mal gesagt, weil der tut keinem weh, der beschwert sich nicht. Das ist ein Familienmensch, den mag jeder. Und wenn der spielt, dann spielt er in der Regel, finde ich, sehr, sehr zuverlässig. Vertrag läuft aus, ist noch nicht entschieden, tendenziell. Möglicherweise der ablösefreie Abgang. Das sind Tendenzen aktuell, weil es gibt einfach noch keine Entscheidung. Aber deswegen ist auch zum Beispiel die Grimaldo-Nummer, die ist zum jetzigen Stand sehr, sehr kalt. Sagen uns alle Beteiligten und Eberl und Freund sind beispielsweise 0,0 derzeit auf der Grimaldo-Thematik drauf.
Dann haben wir Grimaldo schon mal abgehakt. Wir haben nachher nochmal 2 Namen zum Thema Transfers. Gehen wir gleich drauf ein. Was ist mit den Keepern? Was ist mit Alex Nübel? Stand jetzt würde er ja im Sommer dann zurückkehren zu den Bayern von der Stuttgart-Leihe. Und was ist mit Sven Ulreich?
Ja, davon ist auszugehen, dass Ulreich natürlich die Möglichkeit bekommt, auch wie Neuer nochmal zu verlängern. Das hängt auch ein Stück weit an Neuer. So oder so soll Sven Ulreich dann auch in den Verein eingebunden werden. Weiter dann die Nummer 3 logischerweise sein, sollte Neuer verlängern. Aber es hängt jetzt eben viel an Neuer. Jonas Urbich, da ist die Entwicklung sehr positiv, da sind sie alle sehr zufrieden mit, auch wie er sich vor allem in Köln präsentiert hat. Das war ein richtiger Stresstest bei seinem Ex-Club, bei dieser Atmosphäre auch wirklich zu performen. Und deswegen soll er auch weiter gefördert werden. Ich sehe für Alex Nübel persönlich, auch nach allem, was ich gehört habe, keine Zukunft mehr bei den Bayern.
Ja, ich auch nicht. Aber wenn, dann würde er jetzt verkauft werden. Er hat ja einen Vertrag bis 2030. Ist auch nicht jedem bekannt, weil oftmals nachzulesen ist, der Vertrag ginge bis 2029. Irgendwann werde ich mich mal mit dem Krückstock hinsetzen und werde mal Revue passieren lassen, was da überhaupt mit Nübel und den Bayern passiert ist. Habe ich bis heute nicht so richtig verstanden, weil wir irgendwie, ich bin seit Tag 1 irgendwie mit dieser Nübel-Thematik beschäftigt. Ich weiß noch, als er verpflichtet wurde, als wir damals nach Katar geflogen sind ins Wintertrainingslager, und die Bayern haben das so gedeichselt, dass das rauskam, als oben keiner Empfang hatte. Und als der Neuer in Katar gelandet ist auf der Rollbahn, da hat er dann per Push-Nachricht mitbekommen, dass die Bayern Nübel holen. Und Bratzo sagte, das ist der zukünftige Nummer 1 Torwart. Und da Hansi Flick hat gesagt, nee, wird er nicht sein, weil der Manuel Neuer ist der beste Torwart aller Zeiten. Werde ich nie vergessen. Und so zog sich das ja dann. Und zog sich. Und der geht halt irgendwie im Jahr mit 12 brutto nach Hause. Und keiner weiß warum. Und 8 davon zahlen die Bayern und 4 davon Stuttgart. Die Geschichte ist, glaube ich, auserzählt. Trotzdem bin ich ein Fan von Alex Nübel, weil ich den cool finde und weil er ein feiner Kerl ist. Mein Bauchgefühl sagt mir übrigens, aber es ist nur mein Bauchgefühl, es ist kein Wissen. Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer nochmal verlängert. Ich kann ja nicht so richtig erklären, warum. Ich glaube einfach, dass er einen Schlussstrich macht. Wie gesagt, warum, weiß ich nicht. Die Gespräche zwischen Bayern und Neuer sollen nach Weihnachten dann stattfinden. Da will man reinhören. Aber ich bin total entspannt, weil Urbich, Kerry hat es gesagt, Urbich ist doch einer, auf den kannst du echt setzen. Also ich setze jetzt lieber mal ein Jahr auf Urbich, anstatt ich jetzt irgendeine eine Gurke hole für 30, 40 Millionen Euro und weiß nicht, ob der bei Bayern funktioniert.
Mir geht's bei Neuer tatsächlich ähnlich. Ich habe irgendwie so das Gefühl, er ist zufrieden, wenn es nach dem Jahr vorbei ist. Möglicherweise ja dann noch auch erfolgreich mit großen Titeln, aber auch wenn nicht, du hast ja in dem Alter, das ist ja 40 nächstes Jahr, hast du immer so ein bisschen das Risiko, ja, vielleicht macht der Körper dann doch nicht mehr so mit und am Ende hast du dann noch ein Jahr bei Bayern, mit dem du unterm Strich nicht zufrieden bist und lieber sagst du dann jetzt, nee, lass es gut sein, es war schön und auch ihn werden wir in irgendeiner Rolle wiedersehen.
Man darf natürlich eine Sache nicht unterschätzen, die haben halt gerade alle unglaublich Bock, unter Kompanie zu spielen. Das ist etwas, das ist auch in den Köpfen derer, die jetzt überlegen, verlängern, aufhören, so wechseln. Also das ist schon, das macht schon Spaß. Und das merkt man ja auch, wenn wir mit den Spielern sprechen, auch mal fernab der Kamera. Wir sind ja auch in Kontakt mit allen Beteiligten. Der Kompanie ist schon brutal unterwegs und hat was in den Köpfen der Spieler gemacht. Aber ich glaube, es ist vor allem eine körperliche Geschichte bei Neuer. Man hat ja auch, man sieht ja auch die Bilder. Jetzt hat er wieder geheiratet. Dann fliegt er da auf einmal mit einem Gucci oder mit einem Louis Vuitton-Anzug da irgendwie durch die Gegend und marschiert er auf irgendwelchen roten Teppichen lang. Keiner bekommt's mit, erst im Nachhinein. Also ich meine, der hat alle Möglichkeiten, die Welt zu bereisen, alles von der Welt zu sehen, ist am Tegernsee heimisch, hat sich eine eigene Gastronomie aufgebaut. Also auf den warten ja auch noch viele Projekte. Und ja, irgendwann... Es kann ja nicht größer werden. Manuel Neuer hat alles erreicht, außer den EM-Titel.
This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
Mehr Designeranzüge hat nur Kerry Hau im Schrank, glaube ich, als Manuel Neuer. haben wir zum Thema Verträge noch was? Müssen wir auf Upamecano noch mal in Ruhe eingehen? Oder haben wir eigentlich schon alles besprochen? Fehlt euch noch was?
Upa haben wir jetzt in jeder Sendung, glaube ich, schon besprochen. Ne? Also die Bayern wollen verlängern. Upa zögert. Da geht es ja um Kohle auch, aber natürlich auch um mögliche Exit-Optionen. Aber da gibt es jetzt Plätti, korrigiere mich, keinen neuen Stand.
Nein, gehen wir weiter in die Recherche rein, vielleicht dann morgen im Transfer-Update was Neues, aber kann man, ich, da sagt mir mein Gefühl, dass er verlängert, nach allem, was wir hören, was wir wissen, aber auch da ist noch keine hundertprozentige Entscheidung gefallen. Ein Zusatz noch zu Nübel, sollte Neuer entscheiden, dass er verlängert, dann wird es zu 100% so sein, dass Nübel im Sommer geht und dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch verkauft wird.
Sind wir gespannt. Bleib mal dran. Und dann apropos Thema Transfers. Es gibt einen jungen Spieler in der Bundesliga, auf den die Bayern mal zumindest ein Auge geworfen haben, aber nicht nur die Bayern, Fisnik Aslani. Auch da gibt es ein kleines Update. Plätti hatten wir Montag auch in der Transfer-Update-Sendung. Wie ist der Stand der Dinge?
Ja, haben wir im Transfer-Update enthüllt. Die Bayern sondieren ja den Stürmermarkt. Sie wollen versuchen, mit Kane zu verlängern. Da wird es zeitnah jetzt auch Gespräche geben. Bin davon überzeugt, dass selbst dann, wenn jemand sagt, wir wollen die Ausstiegsklausel aktivieren im Bereich der 65 Millionen Euro, kann ja jeder machen, aber Kane muss dann am Ende auch Ja sagen. Und ich sehe momentan keine Indizien, dass Kane den Verein verlässt. Ich kenne die Familie gut, ich kenne den Bruder gut, ich kenne Harry jetzt auch schon lange. Ich glaube, dass der wirklich bei Bayern bleibt und vielleicht sogar nochmal verlängert, dass sie Jackson dann ziehen lassen im Sommer und dass sie dann eben auf Profilen sind, die entwicklungsfähig sind. Und sie sind definitiv an Fisnik Aslani dran. Sie haben sich mit ihm beschäftigt. Vor 3-4 Wochen war das noch Shortlist. Jetzt gab es erste Gespräche, können wir definitiv so sagen. Und den finden sie spannend. Eberl, Freund finden die Entwicklung spannend. Sie lassen ihn beobachten. Und das ist ein Spieler, der kommt eben mit einer verhältnismäßig überschaubaren Ausstiegsklausel auf den Markt. Wir kennen die Höhe der Ausstiegsklausel. Wir haben aber das Versprechen gegeben, dass wir sie noch nicht nennen. Und insofern ist das für die Bayern, finde ich, eine super spannende Option, weil ich Aslani-Fan bin, weil ich finde, dass der super viel mitbringt und weil es auch jemand ist, der bereit wäre, sich auch hinter Kane nochmal zu entwickeln. Und meiner Auffassung nach hat Aslani definitiv Bayern-Potenzial und ist definitiv in der Lage, sich nochmal mehr zu entwickeln, als das aktuell tut.
Ganz spannender Spieler. Ich fand ihn schon in Elversberg richtig gut und macht jetzt den nächsten Schritt in der Bundesliga. Ist mit dem Kosovo in den WM-Playoffs, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Hat da einen großen Anteil dran, ganz viele Tore schon erzielt und erinnert mich von seinem Spielstil her so ein bisschen an den jungen Lewandowski. Also jemand, der sehr dynamisch spielt, aber der auch einen extrem guten Abschluss hat. Und der junge Lewandowski beim BVB, das gibt mir so ein bisschen der Aslani aktuell. Er ist auf einem richtig guten Weg. Und die Frage ist halt, nächster Sommer sollte es einen möglichen Wechsel geben. Machen die Bayern dann vielleicht den Transfer, verleihen ihn nochmal, dass er nochmal diesen Schritt in der Bundesliga machen kann über viel Spielzeit. Aber aus meiner Sicht, so wie er sich jetzt entwickelt hat, auch vom Charakter her, passt er super zu den Bayern. Und die Bayern haben sich, glaube ich, in der Jugend auch schon mal mit ihm beschäftigt gehabt und ist auf jeden Fall ein spannender Spieler.
Und das super Spannende ist ja, Aslani ist jetzt keiner, der auf den Flügel ausweichen kann. Aber Kompanie hat ja durchaus gezeigt, dass er auch gewillt ist, mal mit zwei Stürmern zu spielen, indem er beispielsweise Harry Kane nach hinten zieht und lässt ihn so den Zehner sein, den 9,5er, irgendwas Hybrides. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass eine gewisse Zeitenwende ja stattgefunden hat, dass ein Spieler wie Aslani, wie auch die vielen anderen, die Mikes, die Bischofs, die Karls, die kriegen ihre Spielzeit. Man muss sie dann eben aber auch nutzen. Stichwort Jackson und Aslani, darf man nicht unter den Teppich kehren, ist ein ganz feiner Charakter, ein ganz, ganz feiner Mensch, der ist total lieb, das ist einer, der putzt die Kabine, der trägt das Tor, die trägt die Wasserflaschen und das ist wichtig und ich bin davon überzeugt, dass der unglaublich gut ankäme beim FC Bayern und der hat ja auch die Möglichkeit mit den Kosovo bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, die sind ja in den Playoffs, Aslani hat ja getroffen und du musst Aslani relativ früh ziehen, weil wenn du den nicht ziehst, lässt ihn möglicherweise zur Weltmeisterschaft fahren, dann wird es für Bayern auch schon wieder fast schwer, weil die Competition ist wirklich hoch, da gibt es viele, viele Vereine, die dran sind, auch der FC Barcelona, wo ja Lewandowski aller Voraussicht nach wechseln wird, es wird hochspannend.
Ich finde es beeindruckend, wie schnell er den Switch geschafft hat aus der zweiten Liga, eben, Kerry hat es gesagt, von der SV Elversberg zu einem gestandenen Bundesligisten und jetzt in 10 Spielen schon 5 Tore, 2 Assists. Ich muss nur noch rausfinden, wie groß er ist. Bei Wikipedia steht 1,88, bei den Kollegen von transfermarkt.de 1,91. Er ist auf jeden Fall groß gewachsen, das können wir festhalten. Dann lasst uns über einen noch kurz sprechen, der fast ein, also gegenüber dem Fisnik Aslani fast ein Oldie ist. Nathan Descat, auch an ihm sind die Bayern dran. Ganz, ganz junger Mann, 17 Jahre jung. Wie schaut's bei ihm aus?
Oldie?
Aslani im Vergleich zu Descat. 6 Jahre älter schon.
Ach so, ja, okay. ja, auch den Namen haben wir gespielt im Transfer-Update. Kerry hat's ja schon gesagt, Goretzka abwarten, aber sie sondieren eben den Markt im Zentrum. Und Nathan Descat hatte sicherlich keiner auf dem Schirm, bevor wir ihn im TU genannt hatten. Der ist 17, ist ein Belgier, reist ja jetzt nach zu der U17 WM in Katar, weil er zuvor noch mit Anderlecht gespielt hat. Und der ist super spannend. Der gilt in seinem Jahrgang auf dieser Position, gilt er als einer der größten Talente momentan im europäischen Fußball. Also schaut ihn euch gerne mal an, auch auf YouTube gibt es wirklich sehr interessante Zusammenschnitte. Hat ganz viel von Pedri in sich, ganz viel von diesen hochgewachsenen Spielern. Ich finde auch so ein bisschen Casemiro-Elemente in seinem Spiel. Der ist, ich finde ihn super spannend. Und das ist aber genau die Strategie der Bayern, nicht auf fertige Spieler zu gehen. Jetzt nicht an die abgehalfterten PSG, Liverpool, Man City Stars zu gehen. Die haben sie im Blick, aber sie versuchen für diese Position einen Rohdiamanten zu finden. Da gibt es viele auf dem Markt. Dekat ist einer davon. Mit dem beschäftigen sie sich. Da gab es auch schon Gespräche. Aber sie prüfen auch noch andere Optionen intern. Also Nathan Dekat, 17, Belgier, Anderlecht, Kompanie kennt den. Anderlecht ist ja der Heimatverein sozusagen von Kompanie. Ist ganz, ganz spannender Mann. Auch für die Bayern, aber auch für Dortmund und auch für Leverkusen.
Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich fast alle Namen jetzt durch, was Verträge betrifft, was Transfers betrifft. Aber natürlich wird auch Fußball gespielt. Ich habe es gesagt, Länderspielpause ist zu Ende, geht zu Ende. Und Samstag die Bayern zu Hause gegen Freiburg. Kerry, Stolpergefahr gegen Freiburg, wie groß von 1 bis 10?
4. Also es ist immer eine Gefahr da, auch zu stolpern. Wir raten aus einer Länderspielpause. Viele Spieler kommen ja auch natürlich das heißt ausgelaugt, aber es ist schon ein harter Spielplan. Es ist ja für uns Reporter auch heftig. Wir kommen gestern aus Leipzig zurück. Heute geht's für uns schon direkt weiter Richtung Siebener Straße. Wird auch wieder gearbeitet und die Jungs müssen natürlich noch ganz viel Laufarbeit verrichten. Luis Diaz ja mit seinen ganz langen Reisen auch immer unterwegs mit den Kolumbianern. Also da bin ich gespannt, in welcher Verfassung die Jungs jetzt zurückkehren. Wir haben morgen ein öffentliches Training, also am Donnerstag. Da werden wir natürlich auch einen Blick drauf werfen, was die Jungs auch machen, die jetzt ja teilintegriert im Mannschaftstraining sind. Also Hiroki Ito ja schon jetzt eine Zeit lang im Mannschaftstraining und Alphonso Davies nach ganz langer Leidenszeit, 8 Monaten, auch wieder Teil des Teamtrainings. Und Jamal Musiala macht auch Fortschritte. Was das Freiburg-Spiel angeht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es zu Hause verlieren, aber sie müssen es ja ernst nehmen und von der ersten Minute an auch da sein.
Aber Ito ist im Kader? Möglicherweise, oder?
Könnte passieren. Schauen wir morgen dann nochmal drauf. Aber auch das könnte ein echter Gewinn werden. Spannendes Profil, linker Fuß. Er muss halt fit bleiben.
Also das letzte Mal in der Bundesliga verloren gegen den SCF war 2015 im Mai. Da gab es einen 2:1 Heimsieg der Freiburger. Aber ansonsten gerade in München gab es da die vergangenen Jahre wirklich Pokal, gar nichts zu holen.
Felix, Pokal.
Genau.
Sind damals
weitergekommen. Lass mich doch ausreden, Mensch. Ja, genau. 2023 Viertelfinale zu Hause verloren gegen Freiburg. Also
ist Thomas Tuchel ausgeflippt nach dem Spiel. Das kann ich
mir vorstellen. Ja, ihr flippt, glaube ich, auch aus. Ihr müsst los. Kerry, du an die Säbener. Plätti hat Termine. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier die Podcast-Folge in dem Fall zu. Wir sind bei knapp 40 Minuten, haben alles durch soweit. Und dann wird es ja auch wieder interessant, was das Sportliche betrifft. Bald das Champions-League-Duell gegen Arsenal und so weiter und so fort. Bei uns gibt es alle Infos. Also auch nächste Woche gerne wieder dabei sein. Vielen Dank euch beiden und vielen Dank fürs Zuhören.
Hat Spaß gemacht, Männer. Bis dann. Servus. Ciao,
ciao. Servus.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.